Wir kommen jetzt zum nächsten Vortrag. Das ist die operative Therapie von Pankreastumoren. Und zwar hält den Frau Privatdozentin Dr. Laturna vom Uniklinikum Tübingen. Und danke schön.
Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich kann an das anschließen, was mein Vorredner besprochen hat. Ich kann darauf aufbauen. Zusammenfassend noch mal kurz, was für uns Chirurgen wichtig ist in der Abklärung, in der Diagnostik bei einem Pankreastumor. Das ist die MRT-Untersuchung und die CT-Untersuchungen, die das Verfahren der Wahl darstellen zur Detektion des Tumors. Und natürlich zum Ausschluss, gibt es bei dem Patienten bereits Fernmetastasen, ja oder nein. Eine Abgrenzung gegenüber benignen Erkrankungen von bösartigen Tumoren ist schwierig, das haben wir gehört, und selbst das FDG-PET hat in dem Bereich keinen Stellenwert. Es geht bei der Diagnostik auch darum, ist ein Tumor, wenn keine Fernmetastasen da sind, lokal resektabel oder ist er bereits irresektabel? Und auch was die lokale Resektabilität, also die Möglichkeit, den Tumor im Gesunden zu entfernen, betrifft, gibt es im Prinzip keine genaue Diagnostik, um es zuverlässig vorherzusagen. Sodass trotz kompletter Bildgebung man Patienten oft operiert, aufmacht, präpariert und dann sieht, der Tumor ist nicht resektabel. Also ungefähr 30% der Patienten sind trotz dieser genauen Diagnostik nicht heilbar. Die Frage ist, ob die Laparoskopie, die Bauchspiegelung, einen Großteil der Patienten diese Eröffnung der Bauchhöhle ersparen könnte. Aber auch da muss man sagen, die Laparoskopie, also die reine Bauchspiegelung, da sieht man eigentlich nicht recht viel mehr, als man mit der Diagnostik, also mit der Bildgebung vorher erreicht hat. Zusammenfassend nochmal, von allen Patienten, die wir operieren, sind ungefähr 30% der Operationen umsonst. Da kann man zwar unter Umständen eine Umgehungsanastomose machen, wenn bereits Probleme bei der Magenentleerung vorliegen. Unser Augenmerk gilt aber den anderen Patienten, diesen 64% der Patienten. Und gerade diese Zahl, die gilt es für den Chirurgen zu steigern, also von 64 auf 70, 80, 90% hochzukommen. Die klassischen Operationsverfahren sind bei Tumoren, die Bauchspeicheldrüse wird ja aufgeteilt in Kopf, Körper und Schwanz, bei Tumoren im Kopfbereich, das sind die häufigsten Tumoren, wird der Bauchspeicheldrüsenkopf samt 12-Fingerdarm, den Gallenwegen außerhalb der Leber und einen Teil des Magens in der Regel entfernt. Die Magenresektion fällt weg, wenn der Tumor im Kopfbereich zumindest einen Sicherheitsabstand von 2 cm vom Magenausgang hat. Dann kann man den Magen erhalten, das ist für viele Patienten oft wichtig. Die stellen die Frage, wieso muss man jetzt den Magen auch noch zum Teil mitresezieren? Der Tumor liegt ja im Bauchspeicheldrüsenkopf. Also der Magen kann erhalten bleiben, wenn die Tumormasse praktisch vom Magenausgang zumindest 2 cm entfernt ist. Tumoren im Kopf und Körper der Bauchspeicheldrüse können entfernt werden, indem man den vorher genannten Eingriff in den Körper der Bauchspeicheldrüse hinein erweitert. Und Tumoren im Schwanz- und Körperbereich werden durch eine sogenannte Pankreas-Linksresektion entfernt. Ich zeige Ihnen noch Bilder dazu. Nochmal ganz grob eingeteilt, der Kopf der Bauchspeicheldrüse, das ist der 12-Fingerdarm, der Kopf der Bauchspeicheldrüse reicht bis zu einer der Venen, die in die Pforta oder die zur Leber zieht, hineingeht. Der Körper der Bauchspeicheldrüse, die chirurgische Landmarke ist die Hauptschlagader, die hinter der Bauchspeicheldrüse vorbeizieht, und der Schwanz ist der am weitesten links liegende Anteil, der hier wäre die Milz, bis zur Milz reicht. Das ist das Bild einer klassischen Operation nach Whipple. Meistens wird die Pankreasresektion einfach ja nur als Whipple-Operation es ist eine Wippeloperation. Es kommen schon recht große Anteile weg. Das ist der Magen. Hier wäre die klassische Operation, wo praktisch die unteren zwei Drittel des Magens entfernt werden. Der Zwölffingerdarm, hier der bauchspeichellosen Kopf und hier die Gallenwege. Das sind die Gallenwege außerhalb der Leber, die Gallenwege samt Gallenblase. Die Eingriffe sind sehr lange dauernd und können unter Umständen auch komplikationsträchtig für den Patienten sein. Und alles, was man entfernt, muss man ja auch wieder sinnvoll rekonstruieren. Es muss der Rest der Bauchspeicheldrüse wieder seine Ableitung in den Darm haben. Es muss die Galle, die von der Leber kommt, ihre Ableitung in den Darm haben. Und natürlich auch der Magen muss sich wieder entleeren können. Das sind 1, 2, 3, 4 Verbindungen, die man nähen muss, und mit der Entfernung dauert es oft 4, 5, auch 6 Stunden. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das rekonstruiert, was man entfernt hat. Entweder, wie das vorher gezeigt hat, mit so einer Dünndarmschlinge, die wie ein griechisches Omega ausschaut. Und dies ist die Operation, wenn der Tumor nicht mehr als 2 Zentimeter an den Magenausgang heranreicht, dann wird der gesamte Magen erhalten, also diese Bülorus erhaltende oder die Operation, die den Magenausgang und auch somit die unteren 2 Drittel des Magens erhält. Diese Operation hat in den letzten Jahren eigentlich zunehmend mehr, wenn möglich, die klassische Wippelsche Operation ersetzt. Man hat gesehen, dass es, wenn die Standard-Wippel-Operation verglichen mit der bülorus-erhaltenden Resektion, dass sich keine bedeutenden Unterschiede ergeben, was jetzt Operationszeit betrifft, was die Radikalität betrifft, was das Auftreten von Komplikationen betrifft. Allerdings bei der bülorus-erhaltenden, also magenerhaltenden Operation, sieht man häufiger nach der Operation Magenentleerungsstörungen. Diese Magenentleerungsstörungen sind passagier, das heißt, im Langzeitverlauf spielen die keine Rolle mehr. Oft genügt es, wenn Patienten nach der Operation Schwierigkeiten haben, den Magen zu entleeren, das zeigt sich meistens, dass sie über Aufstoßen klagen bis hin zu Erbrechen, dass man eine Magenspiegelung macht und dabei diese Bülorus-Region, diesen Magenausgang passiert und etwas dehnt. Also diese bülorus-erhaltende Resektion hat sich in den letzten Jahren, wenn möglich, zunehmend mehr ist es geworden. Das ist die Pankreas-Linksresektion bei Tumoren im Körper oder der Schwanz der Bauchspeicheldrüse. Da wird der Kopf praktisch vom Bauchspeicheldrüsenkörper und Schwanz getrennt. Und dann wird dieser Schwanz samt der versorgenden Arterie, die zur Milz hinzieht, entfernt. Es kommt aber auch immer dabei die Milz mit heraus, weil mit dem Tumor auch die Lymphgefäße entfernt werden sollen, und diese Lymphgefäße laufen entlang der Milzarterie. Die häufigsten Tumoren sitzen im Bauchspeicheldrüsenkopf. Was für uns wichtig ist, dass man es auch mitteilt, weil es häufig bei den Zuweisern zu Unstimmigkeiten führt, ist der Ikterus. Der Ikterus, also die Gelbverfärbung der Haut. Oft zeigen sich Tumoren im Bauchspeicheldrüsenkopf dadurch, dass die Patienten einfach gelb werden, der Harn wird dunkel, der Stuhl wird weiß. Und dann stellt sich für die Zuweiser oft die Frage, wenn dieser Wert eine gewisse Höhe hat, muss ich zuerst schauen, bevor der Patient operiert wird, dass die Galle abgeleitet wird, entweder über eine Magenspiegelung, wo man über den Tumor ein Schläuchlein in die Gallenwege hochschiebt, damit die Galle besser abfließen kann, oder auch indem man durch die Leber durch die Gallenwege ansticht und nach außen ableitet. Ist das notwendig oder kann man darauf verzichten? Und von unserer Seite sagen wir den Zuweisern dann meistens, wenn der Tumor resektabel, also operabel ist von der Bildgebung vorab, dann sollte man den mechanischen Ikterus, also diesen mechanischen Gallestau, nicht beheben. Durch diese Stents, die man einbringt, bringt man oft auch Keime vom Darm in das Gallenwegsystem hoch, und es ist oft verbunden mit nach der Operation auftretenden Gallenwegsentzündungen und sehr häufig auch mit relativ resistenten Keimen, je länger diese Plastikstents vorhanden sind, sodass wir immer mitteilen, also ein mechanischer Ikterus muss nicht behoben werden, wenn operiert werden kann. Die Patienten, die zur Operation kommen oder in der Diagnostik gefunden werden, haben meistens ein sehr fortgeschrittenes Tumorstadium. Das T gibt die Tumorgröße an. Also die meisten der Patienten, zwei Drittel der Patienten, haben relativ große Tumoren. Und die meisten Patienten haben auch einen positiven Lymphknotenbefall. Das ist eine Studie, die 2004 publiziert worden ist und die sagt, dass eine kurative Resektion ist der bedeutendste und der einzige prognostische Faktor für das Überleben der Patienten. Das zeigt die eine Kurve, das sind die nicht operablen Patienten, also Patienten, die nicht operable Pankreastumoren haben. Und das sind die operablen Patienten und das mittlere Überleben der Patienten, die reseziert werden können, ist mit 16 Monaten deutlich höher als das der Patienten, die nicht operiert werden können, das mit 11 Monaten hier angegeben ist. All diese Zahlen, 11 Monate, 15 Monate, 20 Monate, 24 Monate, auch 36 Monate sind für einen 50-Jährigen eine Katastrophe, das sind knapp 3 Jahre. Deshalb gilt es für uns, die Radikalität zu steigern. Und es stellt sich die Frage, sind erweiterte Resektionen beim Bauchspeicheldrüsenkrebs gerechtfertigt? Bringt das dem Patienten was? Können wir diese Zahlen verbessern? Können wir das Überleben erhöhen? Diese Publikationen, diese Studien wurden Anfang dieses Jahrtausends publiziert und die beinhalten Patientendaten praktisch vor der Jahrtausendwende. Bei der erweiterten Resektion geht es meistens um Gefäßresektionen. Wenn jetzt die Pfortader mit betroffen ist beim Bauchspeicheldrüsenkopfkarzinom, bringt die Operation dann noch was? Und diese Arbeitsgruppe, diese japanische Gruppe, die 2003 ihre Daten veröffentlicht hat, sagt, eine Operation mit Resektion oder mit Entfernen des Tumors samt Pfortader bringt dem Patienten deutlich was. Und zwar im Vergleich zu einem nicht operierten Patienten ist es eine Zunahme des mittleren Überlebens von 5 Monaten. Was diese Studie auch zusätzlich gezeigt hat, selbst man hat ja die Diagnostik vor der Operation und man hat das intraoperative Bild. Es wurden ungefähr von 30 Patienten, wo die Gefäße entfernt, untersetzt wurden, hat der Pathologe nur in 15, also in der Hälfte davon, Gefäßeinbruch gesehen. Das heißt, das, was für uns bildgebend als nicht sinnvoll erscheint, weil eben Gefäßeinbruch ist, hat sich letztendlich nur in der Hälfte der Patienten bewahrheitet. Und selbst diese Patienten, wo der Gefäßeinbruch war, haben von einem Gefäßersatz zusätzlich beziehungsweise einer Gefäßrekonstruktion profitiert. Die nächste Studie ist eine italienische Multicenter-Studie, die hat 1200 Patienten im Nachhinein nachuntersucht. Davon waren 200 Patienten, wo man auch Gefäße ersetzt hat. Die haben allerdings sich relativ offen gehalten, dass der Gefäßersatz zumindest eine bessere Lebensqualität bietet. Und die letzte Studie auf diesem Dia sind Pankreas-Linksresektionen, also die den Körper und den Schwanz betreffen. Die haben das Langzeitüberleben angeschaut, aber gesehen, dass nach Resektion das mittlere Überleben ist fast 16 Monate und reseziert man nicht, so ist es 6 Monate. In dieser Studie wurden auch andere Organe, die der bauchspeicheldrüsen Körper und Schwanz anliegend sind, der Dickdarm und der Magen neben Gefäßen mit reseziert. Das alles war am Beginn dieses Jahrtausends. Was ist es mit den Lymphknotendissektionen? Bei jeder Tumoroperation werden auch Lymphknoten mitbetrifft, weil jetzt genau besonders beim Pankreaskarzinom diese Tumoren gern in die Lymphknoten, in den Lymphknotenabsiedelungen machen. Diese Studie, auch Anfang von 2000 publiziert, zeigt einen deutlichen Unterschied. Bei der Standardoperation wurden im Schnitt 16 Lymphknoten entfernt, bei der erweiterten Lymphknotendissektion 27. Summa summarum, für den Patienten kein Vorteil. Das mittlere Überleben ist in beiden Gruppen annähernd gleich gewesen. Zusätzlich ist hinzugekommen, dass vielleicht die Komplikationen mit Pankreasfisteln, Dauer des stationären Aufenthaltes in der Gruppe mit den erweiterten Lymphknotendissektionen zugenommen haben, sodass man von dieser Art von Eingriff Abstand nimmt. Das sind jetzt neuere Publikationen, 2012 publizierte Daten. Da geht es um die Frage, der R-Status, der uns vom Pathologen geliefert wird, besagt immer, ist der Randbereich, das was von dem Tumor, der entfernt worden ist, tumorfrei? Ja, dann sagt der Pathologe R0, okay. R1 würde bedeuten, der Pathologe sieht im Randbereich des Tumors noch Tumorzellen. Und R2, das ist das, was der Chirurg eigentlich sehen müsste, ist, wenn der Chirurg sagt, ich bin im Randbereich praktisch mitten durch den Tumor durchgegangen. Bei dieser Studie geht es um die R1-Resektion. Diese erste Grafik zeigt, auch wenn eine R1-Resektion erfolgt ist, also auch wenn der Pathologe sagt, da ist noch Tumor im Randbereich im Mikroskop zu sehen. Es zeigt aber eine deutlich bessere Überlebenskurve als die Patienten, die gar nicht resiziert wurden. Also selbst eine R1-Resektion hat für den Patienten einen Vorteil. Diese Arbeitsgruppe hat auch danach geschaut, wenn eine R0-Resektion vorliegt, dann ist das Überleben deutlich besser, also über 30 Monate. R0 heißt aber für diese Gruppe ein Tumorabstand histologisch mehr als einen Millimeter. Während der Tumorabstand close, also nahe, kleiner ein Millimeter, der hat gegenüber einer R1-Resektion keinen Vorteil. Auch hier zeigt nochmal eine 2009 publizierte Arbeit, dass die R1-Resektion auch beim lokal fortgeschrittenen Karzinom Sinn macht. In der obersten Linie sind die Patienten, die radikal resiziert worden sind. Das mediane Überleben ist 27 Monate, aber auch die Patienten, die resiziert worden sind, wo Tumor im Randbereich noch sichtbar ist, hatten 15, 16 Monate mittleres Überleben und waren deutlich besser als Patienten, bei denen man nur eine palliative Operation durchführen konnte. Nochmal auch aufgreifend die zystischen Neubildungen des Pankreas. Auch das ist eine Entität, die in den letzten Jahren, ja vielleicht in den letzten ein, zwei Jahrzehnten zunehmend mehr an Bedeutung gewonnen hat. Möglicherweise durch die bessere Diagnostik auch. Man sieht bei Patienten oft als Zufallsbefund, oft weil aus anderen Gründen eine Bildgebung erfolgt ist, immer mehr Zysten, die praktisch primär Zysten, die einfach angelegt, anlagebedingt vorhanden sind, häufig in 40, die Literatur sagt 40-90% sind Pseudozysten, also wichtig ist da auch immer die genaue Anamnese am Patienten, haben bereits Bauchspeicheldrüsenentzündungen stattgefunden. Und diese Zysten, diese unterschiedlichen Einteilungen, kann ich mir selbst eigentlich kaum merken. Für mich gilt die grobe Einteilung, mucinöse Zysten, die haben maligne Potenz. Also das heißt, da gibt es Wahrscheinlichkeit, dass es auch bösartige Tumoren gibt. Und auf der anderen Seite seröse Zysten, die haben deren maligne Potenz, also die Möglichkeit zu entarten, ist niedriger. Bei der Abklärung kommt zur CT- und MR-Untersuchung die Endosonographie, also der Ultraschall bei der Magenspiegelung dazu, und oft wird aus diesen Zysten Zysteninhalt abpunktiert und es werden dann Zellen bestimmt, Tumormarker, die Amylase, um zu unterscheiden, ist es eine intraduktal-papilläre muzinöse Neoplasie, von der wir gehört haben, die operiert werden kann, ist es ein reines seröses Zystadenom oder möglicherweise nur eine reine Pseudozyste nach einer Entzündung. Was soll man operieren bei den serösen Zystadenomen? Zysten, die Symptome, die Beschwerden machen, gehören operiert, zweifelsohne. Das Alter auch spielt eine gewisse Rolle, weil Zysten, auch seröse Zystadenokarzinome, die sind zwar eine Rarität, aber die nehmen im Alter zu. Wenn eine Zyste eine gewisse Größe überschritten war, dann gehören sie im Prinzip auch operiert, weil sie ein gesteigertes Wachstum zeigen. Und wenn die Läsionen in der CT-Diagnostik auffällig sind, wenn im Randbereich Gewebsvermehrung bei den Zysten zu sehen ist. Und natürlich, wenn das Verdacht besteht auf eine muzinöse Neoplasie oder im Punkt dat Tumormarker nachweisbar sind. Die myzinösen Zystadenome, die gehören auf alle Fälle operiert. Aber die Prognose dieser Erkrankung ist bei Weitem anders als die beim Pankreaskarzinom. Und bei zystischen Pankreasraumforderungen hat man eher einmal auch die Zeit zu sagen, so ist es im Moment, wir schauen, wir kontrollieren diesen Befund in 6 Monaten wieder. Wenn sich da irgendwie im Verlauf was geändert hat, dann tut man sich leichter zur Entscheidung, jetzt sollte man es operieren. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Der maligne Pankreastumor ist ein Tumor, der vierthäufigste Tumorerkrankung in den Vereinigten Staaten, die Männer und Frauen, die alle Altersschichten ab 50 aufwärts in der Regel und alle Bevölkerungsschichten betrifft, mit einigen bekannten Größen. Die Chemotherapien haben in den letzten Monaten und Jahren sehr viel dazu gebracht, um die Prognose dieser Erkrankung zu verbessern. Und für uns Chirurgen gilt es, diese Verbesserung dadurch zu stärken und zu optimieren, dass wir praktisch Patienten auch Operationen anbieten, wenn man zuvor der Meinung ist, das ist bildgebend einfach nicht mehr sinnvoll oder machbar, indem man auch anbietet, dass man Organe, Nachbarorgane, die befallen sind, mitoperiert oder dass man auch Gefäße ersetzt, dass man sich praktisch chirurgisch so weit als möglich sich fortbewegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Ladurner. Wir kommen jetzt zum Fragenbereich. Wenn möglich, bitte ans Mikrofon treten, damit wir alle etwas von den Fragen haben.
Frau Doktor, ich habe da eine spezielle Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie mir das direkt beantworten können, weil es mir ein bisschen komplizierter ist. Ich habe mit 15 eine Pankreatitis bekommen. Der Professor Schatscher hat herausgefunden, dass da wahrscheinlich ein Diskarzalspiegel-1-Syndrom eine Rolle spielt. Ich hatte so Abstände Pankreatiten gehabt mit 15, 24, aber auch 8, 9 Jahre mal Ruhe gehabt. Es hat sich bei mir eine Stenose gebildet im Kopf der Bauchspeicheldrüse, wo ich über 3 Jahre eine Stenttherapie bekommen habe, was nichts gebracht hat. Und dann habe ich an der Universitätsklinik eine Duodenum-Pankreas-erhaltende Kopfresektion. So, ich habe mich an der Universitätsklinik nochmal vorgestellt und dann hat man mir knallhart mitgeteilt, da ich halt dieses Karzalspink-1-Syndrom habe, müsste ich dringend in diesem Jahr, obwohl ich keinen Krebs habe, entweder eine Wippel über mich ergehen lassen, um mein Krebsrisiko um 50% zu senken. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, wie Sie die Sache sehen. oder ob ich jetzt einfach machen soll, einmal im Jahr MRT, was wir schon gehört haben, Professor Schatscher kontrollieren zu lassen mit CA19-9, oder sehen Sie das so, ich muss dringend jetzt operiert werden?
Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sagen kann, die Entscheidung ist schwierig. Ich glaube, dass auch die Verlaufskontrolle, die engmaschige Verlaufskontrolle, keinen schlechten Stellenwert bei dieser Form der Erkrankung hat. Natürlich, chronisch rezidivierende Pankreatitiden sind auch in der Diagnostik schwierig zu unterscheiden. Was ist da noch chronisch entzündlich und was ist vielleicht schon in Tumorentstehung begriffen? Und selbst intraoperativ kann man, wenn eine chronische Pankreatitis oder chronisch rezidivierende Pankreatitiden vorgelegen haben, gar nicht mehr unterscheiden, was ist da, schneide ich komplett durch den Tumor oder gibt es da, oder ist es einfach reine entzündlich-fibrotische Veränderung, und selbst der Pathologe, wenn ich Schnellschnitte mache bei der Operation, braucht sehr lange, bis er mir sagen kann, da sind maligne Zellen drinnen oder das ist reine Entzündung. Ich persönlich glaube, dass
Prophylaxe. Als Prophylaxe jetzt, nach, also die OP war es beim 14 Monate her, wir nehmen halt der Pankreaskopf-OP.
Ja.
Ich habe ein MRT machen lassen, ist alles in Ordnung. Und der Professor hat diesen Druck auf mich ausgeübt und hat gesagt, ich muss jetzt eine Wippel dringend bekommen. Und ich bin 49
Jahre. Darf ich Sie noch was fragen?
Sie ganz kurz beim Kollegen zur Seite springen. Das ist eine Entscheidung, die kann mein Kollege gehoben und holt so nicht fällen. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Weil es um eine Risikoabwägung geht, und diese Risikoabwägung kann man nicht einfach mit dem Schwert wählen, sondern diese Risikoabwägung muss vielleicht sogar in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess zwischen Ihnen und den behandelnden Ärzten reifen. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist korrekt, aber die Antwort in einer Risikoabwägung kann man nicht einfach durch so eine Frage klären. Bitte um Verständnis, weil bin auch erfahren, was die Veranstaltungen betrifft. Und dann kommen Sie mit Fragen, aber die Antwort, die können Sie jetzt nicht in einer Minute erwarten, die müssen Sie gemeinsam mit den behandelnden Ärzten erarbeiten.
Okay.
Sorry. Danke.
Weitere Fragen bitte? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich noch mal recht herzlich bei Frau Dr. Ladurner bedanken.